You know, it's all about the vibes. It's all about the vibes. The green vibes.
Hi, ich bin Vanessa West, euer Gastgeber. Und das ist der Green Vibes Podcast. Den Begriff Zero Waste hört man momentan wirklich überall. Da habe ich mich gefragt, was macht denn überhaupt die Zero Waste Bewegung? Zero Waste bedeutet quasi, einen nachhaltigeren Lebensstil zu führen, bei dem man keinen Müll produziert und mit den Ressourcen sehr, sehr achtsam und schonend umgeht. Ich persönlich finde es sehr, sehr schwierig. Für mich ist es kein Ding, was man von heute auf morgen umstellt, sondern eher ein Prozess, bei dem jeder Schritt in die richtige Richtung zählt. Aus diesem Grund habe ich mir Aline eingeladen. Aline ist eine Zero Waste Influencerin aus München. Auf ihrem Blog und Instagram-Account auf die Hand gibt sie wirklich tolle Tipps rund um das Thema Zero Waste. Das heißt, wie kann ich müllfrei einkaufen, wie kann ich müllfrei dekorieren, wie kann ich müllfrei grillen und viele weitere Dinge. Ein Thema, was ich sehr spannend fand bei ihr, war eben, wie kann ich müllfrei feiern. Die Festivalsaison steht vor der Tür und wir wissen, Festivals bieten gute Laune, Spaß, Freundschaften werden geschlossen, ganz andere Dinge werden gemacht. Und ein Thema, was aber auch irgendwie ganz aktuell und präsent eigentlich sein sollte, ist, wie viel Müll fällt denn eigentlich an auf Festivals? Mir war es vorher nicht ganz so bewusst. Ich habe mir dann ein paar Vorher-Nachher-Videos noch angeschaut und ja, da könnt ihr ganz gut sehen, was ich meine. Aus dem Grund gibt Aline uns heute einen Einblick, wie man nachhaltiger feiern kann, ohne ein Müllmonster zu sein. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der Folge und mit Aline. Und ihr findet mehr Infos zu ihrem Blog und zu allen weiteren Links, die wir in der Sendung behandeln, in der Beschreibung. Heute haben wir in München richtig, richtig tolles Wetter. Die Sonne scheint und der Sommer steht eigentlich vor der Tür. Deswegen habe ich mir gedacht, fange ich jetzt mal an mit meinen Festivalplanungen. Das heißt, welche Festivals besuche ich, was ziehe ich an, was packe ich ein zum Essen und Trinken und welche Ausrüstung nehme ich mit. Auf Festivals liebe ich die gute Laune, die Musik, die wir haben, aber was ich wirklich hasse, sind die Dixi-Klos und die Müllhalten. Ich habe heute Aline, die Zero-Waste-Expertin, eingeladen. Hallo Aline.
Hallo, grüß dich.
Auf welchen Festivals bist denn du diesen Sommer unterwegs?
Also ich werde sicher wieder auf das Subkultur Open Air gehen in Fürstenfeldbruck. Da ist zwar kein Zelten angesagt, aber eben eine junge Musikinitiative, die dort Nachwuchskünstlern eine Bühne bietet. Da habe ich viele Jahre selber mit organisiert und dadurch auch einige Nachhaltigkeitskonzepte mit dem Team umsetzen können. Und da liegt es mir natürlich am Herzen zu sehen, wie es weitergeht, jetzt wo der Nachwuchs eben auch das Ganze leitet. Und ich werde, das Puls-Festival, das war es in Kaltenberg, wo ich gerne hingehe, ist ja auch in der Region.
Genau.
Und was ein bisschen weiter weg ist, ist das Summer Breeze, da gehen einige Freunde von mir hin. Also der Festival Sommer ist bei uns schon länger geplant.
Sehr cool. Und welche Musikrichtungen gefallen dir denn?
Eigentlich bunt durchgemischt. Ich bin da nicht so, dass ich sage, mag ich nicht. Mhm. Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn das Festival nur eine Musikrichtung anbietet. Da muss man dann schon wirklich der Hardcorer sein, der wirklich nur auf das Bock hat. Also ich liebe Festivals, die da so richtig bunt durchgemischt sind, wo man auch einfach vieles entdecken kann.
Und zu verschiedensten Musikrichtungen abdancen kann.
So ist es, ja.
Sehr cool. Wie viel Müll fällt denn an auf Festivals?
Also auf Festivals allgemein sehr, sehr viel. Bei mir so gut wie nichts.
Okay, spannend.
dennoch bringe ich immer volle Müllsäcke weg, weil einfach andere, die packen ihr ewiges Zeug zusammen. Ich reise mit leichtem Gepäck, deswegen bin ich einfach auch schneller fertig als die anderen und fange dann immer an, die ganzen Müllsäcke von den anderen voll zu packen. Sack mir dann auch noch die 5 Euro Müllpfand ein und gehe meistens mit einem guten Plus vom Festival.
Das ist eine sehr gute Idee.
Also mein Bierkonsum wird dann wiederum in Müllpfand quasi mir von Freunden wieder ausgezahlt, weil ich mich dann meistens ums Mülleinsammeln von den anderen kümmere. Weil meinen eigenen Sack, den kriege ich bei weitem nicht voll. Das ist unmöglich, so wie ich dorthin gehe, was ich dabei habe. Da muss schon das Zelt einstürzen, dass der Sack mal voll wird.
Dann gehen wir gleich nochmal drauf ein. Generell, also ich habe mir gestern ein paar Videos angeschaut vom Frauenfeld-Festival, vom Rock am Ring und ich hatte dann Videos gesehen, da fliegen einfach Zelte durch die Luft. Also es sah total weird aus, es waren irgendwie gefühlt 500 Zelte. Man war sich nicht sicher, sind jetzt Luftballons, also weil die so hoch geflogen sind und ich war super schockiert, weil man hat diesen Festival-Spirit, wenn man vor Ort ist, man sieht die Bands, die Leute, die ganzen Freunde, die man hat, man danst. Und dann geht man, sieht aber eigentlich nicht, was wirklich so hinterlassen wird. Und was hat dich denn da am meisten schockiert?
Also ich sehe es ja schon mit dem kleinen Festival, das wir selber organisiert haben in Fürstenfeldbruck, wie viel da anfällt. Also wir mieten da dann extra auch eine richtige Tonne, die wir da dann befüllen können. Und bei uns haben wir ja das Camping nicht mal. bei...
Was heißt denn klein? Wie viele Besucher kommen denn ungefähr?
Also es ist ein 2-Tage-Festival und wir haben da pro Tag zwischen 500 und 800 Besucher Durchlauf. Okay. Aber dadurch, dass eben viele am zweiten Tag nochmal kommen, kann man das jetzt nicht einfach nochmal draufsetzen. Aber es ist eben eine begrenzte Fläche auf einer kleinen Insel zwischen den Amperarmen und da ist einfach auch räumlich begrenzt und Zelten ist da eben nicht. Und Freunde von mir organisieren in Eichstätt das Open Air am Berg und da sind wir natürlich auch im Austausch und da zu sehen, was da an Müll anfällt, bei mehreren Tagen dort campen, das ist schon eine riesige Infrastruktur, das ist eine kleine Stadt, die du da aufbauen musst, um letztendlich den Müll von den ganzen anderen auch da wieder wegzubringen, die landwirtschaftlichen Flächen danach wieder sauber zu kriegen, die ganzen Plastikgabeln, die zersplitterten, wieder rauszupopeln. Ich meine, es wird ja sonst auch vielleicht auch für die Ernährung der Tiere genutzt und dann sind da die ganzen Schadstoffe drin. Das ist natürlich miserabel. Schon schockierend.
Richtig schlimm. Ja. Ich hatte ja auch noch mal ein bisschen geguckt und hatte gesehen, dass am Rock am Ring kommen so circa 80.000 Besucher und die produzieren in 3 Tagen zwischen 600 und 800 Tonnen Müll.
Wahnsinn.
Also es sind quasi, wenn man es jetzt aufs Jahr rechnet, wären es 3.000 Menschen, die in einem Jahr so viel Müll produzieren. Und was ich total spannend fand oder eher schockierend fand, es dauert fast 2 bis 3 Wochen, bis diese Wiese wieder clean ist. Und das finde ich super irre. Aber klar, ich meine, es ist halt so viel Müll. Also man denkt jetzt an Müll, an Plastikgabeln, aber ich habe tatsächlich ja Sofas gesehen, also Massen an Sofas, Zelte. Ich weiß nicht, was du noch Absurdes vielleicht auch schon gesehen hast.
Ja, alle möglichen Pavillons, ganze Kücheneinrichtungen, Töpfe.
Komplett gestört einfach.
Alles Mögliche da, ja.
Also die Leute kommen, sagen, ey cool, ich möchte irgendwie meine eigene Küche hier haben auf dem Festival, mein Wohnzimmer. Und dann fuck it, ich lasse es einfach liegen, weil ich habe keine Zeit, bin zu betrunken und möchte gerne nach Hause gehen.
Genau, dann zu angestrengt, voll verkatert und dann pralle Sonne oder strömender Regen, da hat dann natürlich keiner Lust. Aber das muss man halt von vornherein anders planen, damit das am Ende gar nicht erst passiert.
Genau. Du hast jetzt gemeint, du bist kein Müllmonster auf Festivals. Okay, dann fangen wir jetzt mal an. Dann teste ich jetzt mal, ob das wirklich so ist. Also zum Beispiel jetzt Essen und Trinken. Wie gehst du da vor auf Festivals?
Also da plane ich natürlich wie sonst auch für meinen Wocheneinkauf vorher schon, was kaufe ich ein. Mhm. Also weil natürlich nehme ich mir Essen mit und ernähre mich jetzt nicht nur von den Foodtrucks vor Ort. Also ich will auch ein gescheites Frühstück, soll ja auch gut Basis haben. Ja, die Grundlage muss stimmen. So, und dann plane ich natürlich meinen Einkauf, gehe ganz normal wie immer halt auch hier in den Unverpacktladen nebenan, wo ich wohne und halt zum Bauernmarkt, packe mein Gemüse ein und so. Ich werde jetzt mir kein Grillfleisch einpacken, weil ich hier daheim auch kaum Fleisch esse. Okay. Das hat sich einfach so ergeben. Und da keine Kühlmöglichkeit, warum soll ich mir dann da irgendwie Fleisch reinpressen? Also nee, mach ich nicht. Und deswegen gibt's bei mir dann vieles sowas wie ja Buchstabennudeln oder sowas. Dann gibt's da halt eine Suppe mit vorbereiteter Gemüsebrühepampe, die man dann einfach nur noch ins kochende Wasser haut. Oder sowas wie Couscous oder Reis, was man halt mit kochendem Wasser, was man ja meistens doch zur Verfügung hat, dass man so dann kochen kann. Oder eben auch Müsli, was man so sich mitnehmen kann. Ich bereite meine Nussmilch vorher vor, die man dann eben bloß noch mitnehmen braucht, die für die paar Tage dann schon halten wird, auch ohne Kühlung. Und ja, so Sachen plane ich halt einfach im Voraus, aber letztendlich nicht anders, als wenn ich so für eine Woche halt einkaufen gehen würde. Was ich zusätzlich vielleicht noch mache, ist, dass ich halt auch noch Popcorn-Mais kaufe, was dann so ein Special ist, was man sich im Topf dann noch machen kann. Das ist eigentlich ganz witzig, frisches Popcorn auf dem Festival, schon mega nice.
Mega cool.
Also sowas plane ich dann ein. Das ist dann ein bisschen anders als der Alltag, aber ansonsten, ich gehe halt einkaufen fürs Essen.
Aber wie transportierst du dann die Dinge?
Also ein Brot zum Beispiel habe ich dann daheim schon aufgeschnitten und packe das einfach in den Jutebeutel. So würde ich es daheim auch lagern. Und das rolle ich dann einfach ein und habe das halt einfach in meinem Rucksack oder bin es außen mit dran. Dadurch hat man dann auf dem Rückweg auch einen leeren Jutebeutel für die Dreckwäsche. So. Ob dann Mehl innen klebt oder nicht, ist dir
dann
egal.
Ist dann auch schon egal, nach 3 Tagen Festival.
So ist es. Ja, also so Sachen plane ich dann ein und das, ansonsten habe ich das meiste im Glas dabei, wenn es allerdings ein Festival ist, wo Glasverbot herrscht, auch auf dem Campingplatz, also auf dem Gelände, klar, sowieso, aber wenn dann auf dem Campingplatz Glas auch nicht erlaubt ist, dann frage ich meine Mutter, ob sie noch ein paar alte Tupper rumflacken hat oder so, dann kommt mir auch mal Plastik ins Haus oder in den Rucksack, aber ansonsten ist sehr viel einfach in Jutesäckchen.
Okay.
Also der trockene Couscous, der trockene Reis, das macht da ja nichts. Und das Gemüse habe ich einfach so dabei, halt in einem Einkaufstascherl. Und das hänge ich mir über die Schulter, fertig.
Und du musst das dann alles auch nicht kühlen?
Nö.
Das funktioniert.
Man braucht eine Gurke auch so nicht kühlen.
Ja, das stimmt, klar.
So Tomaten ja auch nicht. Im Gegenteil, ist sogar besser, wenn man sie nicht im Kühlschrank hat, weil sie einfach dann mehr Geschmack haben. Also, das, ich schaue da, klar, ich nehme jetzt keine Eiswürfel mit oder sowas. Aber genau. Ich habe da auch schon Hardcorer erlebt, die machen das. Mhm. Oder die mixen ihre Cocktails vor und haben das dann alles in so Schlauchbeutel, um das sich dann da abzuzapfen. Und ja, klar, aber ich brauche den Luxus hier nicht. Ich habe auch daheim meistens keine Eiswürfel, zum Leidwesen meiner Freunde. Aber
die bekommen
ja,
immer nur warme Getränke.
Nicht. So ist es.
Aber wie machst du es denn mit Alkohol?
Also den fülle ich meistens vorher um. Also gerade wenn es heißt, eben kein Glas auf dem Gelände, dann fülle ich es halt vorher in Plastikflaschen um. Mhm. Finde ich jetzt nicht so geil, den Gedanken, dass der Alkohol da jetzt länger in dieser Plastikflasche drin ist. Also es ist nicht so super. Was ich auch noch habe, ist so ein Edelstahlkanister, den ich auch befülle, aber der hat natürlich auch nur begrenzten Raum. Aber der ist zum Beispiel für Wein super. Mhm. Also Weißwein fülle ich da ganz gerne rein. Dann kann man das so ein bisschen in einem nassen Handtuch einschlagen, diesen Edelstahlkanister. Ja, und durch die Verdunstungs, das ist einfach Wasser verdunstet. Dadurch kühlt es wiederum den Edelstahl gut runter. Und es schmeckt dann auch nicht nach Plaste, sondern schmeckt halt ganz normal, wie es soll.
Und woher bekomme ich so einen Edelstahlkanister?
Ich habe den über eBay Kleinanzeigen bekommen.
Ach, cool.
Also Marke, keine Ahnung. Nee, einfach danach gesucht, genau. Und gefunden und gekauft.
Sehr cool.
Ja.
Das sind schon mal sehr, sehr gute Tipps, die ich mir auf jeden Fall merken werde. Wie machst du es denn mit Essen und Trinken, wenn du zum Beispiel zu einem Foodtruck gehst? Du möchtest, keine Ahnung, Bier trinken?
Also ich nehme meistens einen eigenen Becher mit. Also entweder es gibt Edelstahlbecher, die eben einen halben Liter fassen, wobei die meisten Festivals ja nur 0,4 ausschenken, die Hunde.
Das ist uns natürlich zu wenig.
Das zu wenig. Ja, aber ich nehme eben einfach einen Becher mit, einen Edelstahlbecher, der einfach einen halben Liter fasst. Und den nehme ich mit aufs Gelände. Also ich habe da meinen Turnbeutel dabei und habe da halt meinen Edelstahlbecher hinten drin, genauso wie irgendwie eine kleine Wasserflasche, die ich immer wieder auffülle auf dem Gelände. Weil mitten in der Masse stehen und auf die Band warten und dann nichts zu trinken haben, ist Mist. Und dann habe ich lieber auch für den Kreislauf noch einen Apfel dabei. Den Pulli habe ich dabei. So, und dann packe ich halt den Becher auch noch mit rein. Und den lasse ich
auch nichts. Also ja, das eben. Geht ja auch total
das ist
einfach.
Ganz schnell passiert, geht nicht kaputt, der Edelstahl. Es klappert halt ein bisschen, aber ist bei der Musik ja dann wurscht.
Ja, genau.
So, und den lasse ich mir dann einfach auffüllen. Das machen in der Regel auch viele. Gerade wenn sie sich auch mit Nachhaltigkeit auf unserem Festival, la la la, und dann geben sie aber Bioplastik raus, was ja auch nicht besser ist als normales Plastik.
Ja.
So, und alles, was Einweg ist, ist irgendwie Mist, und alles, was Mehrweg ist, ist ja schon mal irgendwie ein bisschen besser gedacht. Und die meisten sehen es dann ein, muss eigentlich ganz selten nur diskutieren. Und genauso mache ich es eben auch mit der Brotzeitbox für den Foodtruck.
Mhm.
Klar, wenn es jetzt irgendwas ist wie Suppe oder sowas, ist es vielleicht unpraktisch. Aber dann kaufe ich halt was anderes. Also die Auswahl ist groß bei den meisten Festivals. Und sie packen es mir immer, sei es jetzt Pommes oder irgendein Burger oder irgendwas, das geht immer in die eigene Box.
Cool, sehr, sehr cool.
Und eigenes Besteck, so. Aber meistens ist es ja Fingerfood.
Genau, ja. Sehr schön. Das mit den Mehrwegbechern ist auch so ein Punkt, ich finde, die sieht man jetzt auch immer mehr auf Festivals, auf Konzerten. Ich habe jetzt auch gelesen, ein Mehrwegbecher setzt irgendwie 300 Lebensjahre eines Einwegbechers. Also ein Einwegbecher quasi stirbt nicht oder wird nicht kaputt innerhalb von 300 Jahren, was auch total irre ist.
Ja, es baut sich einfach nicht ab, das Plastik. Das ist tatsächlich so. Und wenn es sich abbaut, zumindest fürs menschliche Auge, dann zerfällt es auch nur in kleine Teile und es macht auch wieder nur Mikroplastik und damit ist auch keinem geholfen.
Und vor allem die Festivals finden ja alle in der Natur statt. Das heißt, die Bewohner oder die Anwohner in der Nähe, die haben alle mega Probleme mit dem Feld, das dann total zugemüllt ist. Und ich habe jetzt auch gesehen, dass Veranstalter immer mehr appellieren an die Konzertbesucher, weil sie einfach sagen, okay, wir können das Festival nicht mehr weitermachen, weil die Anwohner uns einfach vor unseren Türen stehen und sagen, hey Leute, so funktioniert es nicht.
Ja,
mehr.
Es ist meistens ein Landwirt, der die Wiese zur Verfügung stellt, und wenn man die komplett vermüllt hinterlässt und eben da die Zigarettenstummel in den Boden eingestampft werden, die Giftstoffe enthalten und Mikroplastik, so schlimm genug, wenn man es raucht und sich in die Lunge presst, so, aber da selber schuld, wenn man es dann aber eben auch noch auf den Boden schmeißt, ist natürlich blöd. Genauso das Plastikbesteck, was kaputt geht, die Becher, die zertrampelt werden, ist natürlich schwierig, wenn der Landwirt dann nicht die Qualität von seinem Boden hat wie vorhin.
Genau.
Und es gibt auch da Lösungen. Mai, wer rauchen will, der nimmt sich halt einen Taschenascher mit und leert es halt dann, wenn es alles abgekühlt ist und nicht mehr glimmt, halt einfach in der Mülltonne aus. Aber
finde ich eigentlich auch ganz fancy.
Ja, muss man halt mal machen.
Genau, muss man einfach mal ausprobieren.
Ja.
Wie machst du es denn mit der Ausstattung, also mit der du dann schläfst? Also dein Zelt, dein Schlafsack?
Also da packe ich jetzt tatsächlich nicht das mit Bienenwachs geprägte Hanfzelt aus.
Nein, wirklich nicht.
So weit ist es noch nicht. Also ich habe einfach ein Zelt und das habe ich schon lang und es wird auch gepflegt und geflickt, wenn es mal sein muss und es wird auch einfach pfleglich behandelt. Deswegen halten bei mir diese Dinge wirklich lange und lieber investiere ich von vornherein in gute Qualität, damit ich es eben auch möglichst lange nutzen kann. Also ein billig Einwegzelt
macht
eigentlich für niemanden Sinn. Vor allem nicht, wenn man jedes Jahr gerne aufs Festival geht. Also was soll das? Dass es sowas überhaupt gibt, finde ich absurd.
Vor allem hängen an dem Zelt auch total viele Erinnerungen.
Ja, also wo ich mit dem schon war.
Abzurocken. Ja. Auf viele verschiedenen Festivals.
Und es ist ja auch mein kleines Zuhause auf Zeit und wenn ich das nicht wertschätzen kann, was bin ich dann für einer? Aber gut, es gibt genug Leute, die es so machen, ich halt nicht. Ich habe mein kleines Zelt, das sehr geliebt wird von mir, was mich viel begleitet hat, viel Freiheit geschenkt hat und dementsprechend behandle ich das natürlich auch. Mein Campingstuhl, der ist Secondhand und ist erstaunlicherweise immer noch gut.
Cool, aber wo hast du denn dann den herbekommen?
eBay Kleinanzeigen.
Wahnsinn.
Ja. Aber ich habe auch, viele Leute lassen ihr Zeug ja einfach flacken. Also ich habe 2, 3 extra, die halt dann im Keller flacken und auf ihren Einsatz warten. Also ich habe Reserve.
Aber,
aber einfach, weil
so
die Leute
einfach
es stellen. Ja, genau. Die lassen es einfach stehen. Und wenn das Ding total in Ordnung ist und noch Platz im Auto, dann packe ich es halt ein.
Wieso sollte man es auch nicht mitnehmen?
Ja.
Ich habe auch mit ein paar Leuten noch geredet, die meinten, die haben wirklich ihre komplette Festivalausrüstung anhand eines Festivals bekommen.
Ja.
Weil einfach der Tag danach die Wiese noch so voll war, dann haben die auch gesagt, okay, wir nehmen das Zelt mit, wir nehmen den Campingstuhl mit, wieso nicht?
Ja, oder Pavillonstangen oder sowas, wenn am eigenen Pavillon irgendwie vielleicht mal die Plane kaputt ist, ja, dann tausche ich es halt mit der aus, die liegt ja rum.
Genau.
Oder die Füße vom Pavillon, Heringe ohne Ende. Also das Zelte durch die Luft fliegen, ja, da ist man auch einfach dämlich, weil ein Zelt gehört einfach nur mal mit Heringen im Boden gesteckt, wie sich's gehört. Und wer es nicht macht und dadurch sein Zelt verliert, ist einfach ein Depp.
Ich werde das Video aber auf jeden Fall verlinken. Es sind 2 Videos, es ist wirklich
krass. Ist gruselig, ja, auch schon gesehen, ja. Und auch natürlich total gefährlich, wenn da so ein Zelt dir um die Ohren fliegt.
Obwohl die meisten Leute sind ja dann schon weg. Also für die Helfer wird es richtig gefährlich.
Ja.
Für die Helfer ist es wie Armageddon.
Alleine auf dem Boden rumzulaufen, wo du nicht weißt, was da ist, also da musst du mit Sicherheitsschuhen und mit Handschuhen und da mit der Schutzausrüstung arbeiten, ganz klar.
Klar. So, jetzt gehen wir mal zu den typischen Mädchensachen. Auf Festivals sieht man ja jetzt immer mehr Blumenkränze, Glitzer, Glitzer-Tattoos, man hat ein spezielles Outfit. Was würdest du da denn einem raten?
Also gendern würde ich da von vornherein schon mal nicht, weil auf fancy Sachen haben im Prinzip alle Bock. Und Männer, warum sollen sie nicht glitzern? Warum sollen nicht alle glitzern?
Vielleicht glitzern auch alle, ja.
So, also je mehr Glitzer, desto besser, aber eben halt nicht das Plastikglitzer. Und was es zum Beispiel gibt, ist Glitzer auf Basis von Maisstärke. Da ist es dann auch in Ordnung, wenn es auf dem Boden landet, weil es einfach kleine Partikel sind, die sich natürlich ganz anders auflösen als ein Plastik, was es halt einfach nicht tut. Oder was beim Duschen halt, da ist das Glitzer natürlich von vornherein aufgrund seiner Größe schon Mikroplastik. Und wenn wir es nicht in unserer Kosmetik haben wollen, damit es nicht im Abwasser landet oder in unserem Kreislauf, eigenem Körper und so, dann warum sollten wir uns dann Glitzer mit, was ja Mikroplastik ist, ins Gesicht schmieren oder in die Haare oder sonst wie?
Ja, man denkt für den Moment, glaube ich, nicht nach.
Die meisten sehen Glitzer als Glitzer und nicht als Mikroplastik, das funkelt.
Im Gesicht, ja.
Ja, ganz klar. Und Leuten, denen das aber dann bewusst wird, ja, für die das trotzdem machen wollen, da gibt es Alternativen. Und da habe ich zum Beispiel auch welches, das habe ich auch mal geschenkt bekommen. Und es ist natürlich super, wenn dann Leute dran denken und sagen, hey, guck mal, ich habe da was für die, endlich ein Geschenk, was sie brauchen kann.
Ja, mega cool.
Was ich mit gutem Gewissen schenken kann. Und das ist natürlich total lustig, da letztendlich wieder dran teilhaben zu können, wenn es einige Jahre so war, zu sagen, nee, für mich nicht. Und glitzern alle und man selber nicht.
Das stimmt halt einfach nie.
So, das ist dann schade. Und deswegen umso besser. Also es gibt Optionen, man muss nur einfach vorher schon recherchieren. Und gerade wenn man sagt, fürs Festival gönne ich mir Glitzer, man muss ja alles andere auch im Voraus planen. Man fährt ja nicht spontan ohne irgendwas hin.
Man plant
also,
ja wirklich alles. Man plant sein Outfit, man plant Glitzer, man plant
und dann
plant
kann man
die
sich rechtzeitig eben auch schon drum kümmern. Und dann kann man auch mal ein bisschen die Augen rechts und links ein bisschen aufsperren und schauen, wo es vielleicht eben biologisch abbaubares Glitzer gibt, was eben auch auf Basis von ökologischem Material ist.
Ja. Wenn wir jetzt gerade über Glitzer reden und Glitzer oder Plastik im Gesicht, da kommen wir natürlich auch ganz leicht zur Naturkosmetik. Beziehungsweise auch zur Sonnencreme zum Beispiel.
Klar.
Also Festival, es ist immer heiß.
Bestenfalls.
Man hat recht, bestenfalls, genau, sonst robbt man im Schlamm. Wie gehst du denn da vor?
Also ich brauche selber keine Sonnencreme, weil ich werde einfach tatsächlich braun. Aber ja, es gibt einige Freunde, die brauchen Sonnencreme und auch da gibt es eben bei Naturkosmetikherstellern was. Das ist vielleicht ein bisschen weißer, das ist vielleicht ein bisschen klebriger, aber auch da wird sehr, sehr viel Innovation reingesteckt und da wird es auch Besserungen geben. Also auch jetzt schon kenne ich Marken, wo ich sage, ja, das trage ich mir auch gerne auf und es fühlt sich auch gut an und die Haut ist gepflegt. Ansonsten gibt es auch Zero-Waste-Optionen zum selber machen. Mhm. Ist halt ein bisschen aufwendiger, aber da gibt es auch Online-Rezepte, die man finden kann mit den Produkten, die man letztendlich in der Apotheke bestellen kann.
Hast du schon mal was selber gemacht? Also eine Sonnencreme oder
eine Sonnencreme noch nicht, weil ich sie einfach selber nicht brauche. Was ich schon mal gemacht habe, ist zum Beispiel eine Koffeincreme, einfach für die Augen, wenn sie ein bisschen müde sind und so. Da kann man mit altem, schon verwendetem Kaffeesatz das einfach in Öl ziehen lassen für eine Weile. Und dadurch ja, wird einfach auch das Koffein daraus gesogen und es ist dann in dem Öl drin und das kann man dann wunderbar verwenden.
Und dann sieht man viel frischer aus.
Genau. Nehme ich aber aufs Festival nicht mit, weil da ist ja eh schon
das wurscht. Ist egal. Sehr gut.
Aber ja, Kosmetik selber machen oder auch Puder selber machen, sowas. Meine Augenbrauen sind mit unter anderem Kakaopulver, also sowas. Ja, sowas schon.
Cool, was alles gibt. Was ich mal selber gemacht habe, ist ein Shampoo.
Ja.
Und quasi ein Gel aus Leinsamen, da kann man ja auch richtig viele tolle, coole Sachen machen. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt Naturkosmetik erstmal einkaufen und noch nicht gleich selber machen, wie sollte man denn dann vorgehen? Weil du hast ja normalerweise, wenn du Lebensmittel einkaufst, kannst du einen Zero-Waste-Laden gehen, unverpackt laden, kannst es da abfüllen lassen. Bei Kosmetik wird es wahrscheinlich dann schon ein bisschen schwieriger. Was würdest du denn dann da empfehlen? Soll ich dann meine Sachen lieber abfüllen in ein eigenes Glas, was ich zu Hause vielleicht habe vom Pesto? Oder hast du andere Ideen?
Also wenn man einen Unverpacktladen in der Nähe hat, dann lohnt sich so oder so immer ein Besuch. Und meistens haben die eben auch eine Kosmetikabteilung, wo sowas wie Haarseifen und sowas dabei sind. Also Seifen herzustellen ist doch ein bisschen aufwendiger meistens. Und da sage ich nicht einem Zero-Waste-Anfänger, hey, mach deine Seife selber, sondern schau erstmal, was es um dich rum gibt. Weil es muss auch leicht sein, es muss auch Spaß machen, es muss ein Erfolgserlebnis auch sein. Und da dann irgendwie zu sagen, hey, mach doch einfach deine Wimperntusche selber. So einfach ist es
ist
halt nicht.
Ja.
Ja, und man muss da ja auch sehr hygienisch arbeiten, wenn es ums Auge geht und alles, was da in die Nähe kommt. Also unverpackt Laden besuchen, schauen, was sie haben. Und ja klar, altes Pestoglas mitnehmen und schauen, ob da irgendwie Handcreme irgendwo zu haben ist. Also wieso nicht? Und ansonsten gucken, was gibt so für Naturkosmetikmarken, zum Beispiel in meinem nahegelegenen Biomarkt. Warum haben die diese Produkte? Was sagt der Inhaber irgendwie über die Marke aus? Der hat sich ja auch aus irgendeinem Grund dafür entschieden. Und wenn das einen überzeugt, dann einfach mal ausprobieren.
Ja, das ist ein guter Tipp. Und was mache ich aber, wenn ich keinen Unverpacktladen in meiner Nähe habe? Was würdest du denn machen? Du warst bestimmt auch nicht. Ich meine, jetzt glaube ich, du wohnst total nah in der Nähe von einem Unverpacktladen.
Ja, ich habe den gleich um die Ecke.
Okay, aber es gab bestimmt auch mal eine Situation, wo es nicht so war.
Ja, also bevor ich hier nach München in die Innenstadt auch gezogen bin, war es so. Da hatte ich keinen Unverpacktladen in der Nähe. Da hatte der aber auch noch nicht auf. Also im selben Monat, wo ich hierher gezogen bin, hat der ohne hier bei mir in der Nachbarschaft aufgemacht. War natürlich
perfekt getimed.
Wink des Schicksals, als hätte ich es geplant. Also freue mich total für die und für mich. Aber die meisten haben eben diese Infrastruktur nicht und deswegen ist es auch für die meisten nicht möglich, so ein extrem müllfreies Leben zu leben wie ich. Weil ich habe halt die Infrastruktur und ich kann es machen. Für jemand, der das nicht hat, da bietet sich natürlich einfach an, erstmal im gängigen Supermarkt mal ein bisschen umherzugucken, sich mehr Zeit zu nehmen, bewusster zu konsumieren, weil einfach oft schon Optionen da sind. Also auch in der Drogerie gibt es inzwischen Holzzahnbürsten. Es gibt inzwischen diese Zahnputztabletten, die man halt nicht wie flüssige Tube hier einfach ausdrückt, sondern die zerkaut man einfach. Und durch den Speichel wird es eine Paste und dann schäumt es vielleicht ein bisschen weniger, tut aber genauso seinen Zweck. Also man muss einfach nur mal gucken und ein bisschen weggehen von dem Branding der Marken, die man gewöhnt ist, von diesem ganzen Shishi drumrum, ja, von dem ganzen Design, sondern einfach mal ein bisschen zurückfahren und reflektieren, was brauche ich wirklich? Wo kriege ich's? Muss ich's neu kaufen? Kann ich vielleicht weniger davon verwenden? Und einfach ein bisschen rechts und links gucken von den Produkten, zu denen man sonst greift. Vieles gibt es schon in nachhaltigerer Option.
Oder wie du auch meintest, dann einfach vielleicht ein YouTube-Tutorial anschauen oder auf deinen Blog gehen und einfach mal auszuprobieren, wie ist es denn wirklich, mein Shampoo, meine Seife, Dinge selber zu machen. Man kann ja auch mit dem Lippenbalsam anfangen, mit einfacheren Dingen.
Ja, das ist das Einfachste der Welt, einen Lippenbalsam zu machen, klar.
Hast du das Rezept?
Ganz einfach, man nimmt einfach 60 Milliliter Öl, egal welches, das, was man halt mag. Also ich nehme gern Olivenöl, einfach weil es mit der Toskana ja nicht so weit weg ist. So,
das stimmt.
Und es mir dann lieber als Kokosöl, was einmal um den Planeten geschifft wird für mich. So, also das mag ich einfach gern. Ich mag auch den Geruch. Manche mögen dann wieder Rapsöl oder Mandelöl oder was auch immer. Also 60 Milliliter von dem Öl und dazu einfach einen Teelöffel Bienenwachs. Das Ganze schmelzen lassen. Es geht super schnell im Wasserbad. Abfüllen in den Tiegel, fertig.
Sehr cool.
Das war's. Also man kann es noch einfärben mit den Resten eines Lippenstifts oder so, die man unten halt rauskratzt. Man kann mit ätherischen Ölen arbeiten, dem Ganzen noch einen Duft zu geben. Aber ich brauche das nicht. Bei mir reicht's minimalistisch.
Das reicht aber auch so, ja, finde ich. Mehr braucht man auch nicht für einen Lippenbalsam. Hauptsache, die Lippen werden eben nicht mehr so spröde.
Ja, viel trinken und dann werden sie meistens eh schon nicht spröde.
Genau, das stimmt auch wieder. Wie ist es denn für deine Freunde, wenn ihr jetzt gemeinsam auf ein Festival geht? Leben alle deine Freunde dann einen grüneren Festival-Lifestyle oder bist du die Einzige?
Also alle bei weitem nicht. Es gibt auch genug, die das auch mitunter auf die Schippe nehmen und dann absichtlich irgendwie sagen, hier, deine Dosen-Ravioli, so, danke für nichts. Aber die, die mit mir wirklich direkt am Zeltplatz sind, die fragen dann schon auch viel vorab, so, hey, wie machst du das eigentlich? Weil sie sich vielleicht auch vor mir jetzt nicht unbedingt genieren wollen mit dem Müll, den sie haben.
War eigentlich ganz gut, weil du motivierst unbewusst andere Leute.
Ja, inzwischen, also es hat sich natürlich über die vielen Jahre, die ich das mache, im Freundeskreis rumgesprochen. Und gerade der engere Freundeskreis ist ja dann auch der, mit dem ich am liebsten zelte, ganz klar. Und die sind zum einen neugierig, weil die dann sagen, stimmt, das ist ja dann auch Plastik, das findet die Aline bestimmt blöd. So, und dann fragen sie einfach nach. Und einiges hat sich über die Jahre eben auch so letztendlich gebessert in meinen Augen, dass sie Dinge dann auch anders machen.
Zum Beispiel?
Also zum Beispiel, dass nicht jeder irgendwie so seinen Einweggrill mitnimmt für jedes Mal grillen, sondern dass ich halt sage, Leute, hier haben wir einen Mehrweggrill. Wer möchte sich beteiligen? So, wer grillt mit? Oder dass nicht jeder da seinen eigenen Wasserkanister mitschleppt, sondern dass wir uns halt absprechen. Also damit geht's ja schon los, nicht unnötig Ressourcen hin und her zu fahren, über einige Kilometer nur, um letztendlich da sein kleines Häuschen aufzubauen. Also wir sprechen uns ab, wir planen vorab, bilden Fahrgemeinschaften, haben Zeltgemeinschaften und schauen auch da, dass wir eben Ressourcen auch schon sparen. Oder genauso auch, wer bringt die Haarseife mit? Also wenn ich jetzt mit Freunden gehe, dann reicht es ja, wenn einer sein Zeug mitnimmt.
Genau, es braucht nicht so. Vier Leute mitbringen, ja.
Ja, und da sprechen wir uns vorab natürlich schon viel ab, genauso auch mit dem Kochen, wenn es möglich ist, irgendwie zu sagen, hey, was wollen wir denn gemeinsam frühstücken? Also ja, auch da schon bei mitbringen? Der Planung. So ist es, ja. Und gerade wenn dann die Leute auch sagen, hey, stimmt, gute Idee mit dem Becher, ich will auch so einen, wo hast du den her? Und dann nächstes Jahr stehen wir alle mit unseren coolen Edelstahlbechern da, ist natürlich viel, viel lustiger.
Es ist mega cool.
Aber es entwickelt sich immer mehr über die Jahre, aber natürlich gibt es auch andere, die machen dann erst recht eben ein Hau drauf und denen ist es wurscht und die lassen ihre Couch stehen und die machen sich einen riesen Aufwand, das ganze Zeug herzukarren, um einen fancy Platz zu haben und scheißen dann letztendlich auf alles. Und da frage ich mich dann doch, okay, seid ihr wirklich meine Freunde? So tickt ihr wirklich so? Wir unterscheiden uns dann doch.
Obwohl es sich auch immer mehr verändert. Also die Festivals sagen ja jetzt auch, wenn ihr euer Sofa da lasst, ihr müsst Deposit zahlen und wenn ihr es nicht zurückbringt, dann zahlt ihr halt eine fette Strafe. Und die werden auch immer höher.
Ja. Auch der Müllpfand müsste viel, viel höher sein auf Festivals. Also ein Fünfer, das sind
5 bis 10 Euro.
Ja, ein Fünfer ist ein Bier.
Ja.
Also Münchner Preise.
Das interessiert keinen. Ja, eben ja. In München.
So, das ist ja nicht einmal
alles
was.
Ein bisschen teurer. Ja.
Also wenn das gerade mal ein Drittel von der Maß kostet, ja, was soll der Geiz, dann gönne ich mir doch meinen Müll und lass ihn flacken. Da viele denken ja, dass von diesen 5 Euro auch das Personal bezahlt werden würde, dass das aufräumt, was natürlich absurd ist, wenn die mehrere Wochen zu Hunderten da schuften auf großen Festivals und gebückt die ganze Zeit im strömenden Regen, in der prallen Sonne da das Zeug da rauspopeln aus der Erde im Schlamm. Also eine Unverschämtheit.
Sind es auch Menschen, die das freiwillig machen, weil ja. Die sagen, ich kann dann irgendwas mitnehmen.
Ja.
Aber eigentlich müsste man so 2 Movies machen. Diesen Aftermovie, wo man eben die ganzen Konzerte nochmal sieht und dann aber, wie es danach aussieht.
Ja.
Weil das würde super viele Leute schockieren.
Ja. Und ich glaube, vielen ist es einfach nicht bewusst und denken sich, ach ja, das macht ja wer weg. Das habe ich ja bezahlt.
Ja, weil an sich, klar, jeder Einzelne macht Müll. Vielleicht sogar nicht so viel Müll, aber es ist einfach die Masse. Wenn du natürlich 80.000 Menschen hast, ist es einfach zu krass, ist zu viel.
So ist es. Schon bei 1.000 Menschen ist es eigentlich zu viel
auch schon
für
zu
das,
viel.
Was ja. Da anfällt. Da, vor allem, wenn auch kein eigener Zeltplatz eigentlich dabei ist. Es ist absurd, was da alles ankommt. Und klar passieren auch vom Veranstalter Dinge wie zum Beispiel ein Absperrband oder sowas. Das musst du mobil und durchlässig machen, dass wenn irgendwie zu evakuieren ist, klar ist, wo die hin müssen, die Signalfarben und man irgendwie durch kann. Und klar trägt man mal eine Warnweste, die dann vielleicht einfach nach einigen Tagen arbeiten und schuften halt einfach reißt, weil es halt der Klump ist von vornherein. Und das ist dann ärgerlich, aber es bräuchte einfach auch dafür im Veranstalterbereich viel, viel mehr Initiativen, die sowas auch fördern und wo man sich das auch marketingmäßig auf die Kappe schreiben kann. Wir sind nachhaltig, wir machen dieses und jenes. Also da gibt's auch zum Beispiel mal ein Bild gesehen von, ich glaube, Dänemark, wenn ich mich richtig erinnere, wo es so Pissrinnen gibt und damit wiederum Dünger gemacht wird, was dann wieder auf die Hopfenfelder kommt und damit eben Bier wieder zu Bier verarbeitet wird. Irgendwie sowas war's. Also sowas ist natürlich super. Und da wird es auch immer mehr Startups geben, die sich da an innovative Projekte rantrauen für Festivals 100 Pro.
Total. Ich habe auch gelesen über ein Streetfood-Festival. Die wollen quasi den ganzen Müll, den sie produzieren, recyceln und eben also ein komplett kompostierbares Festival machen.
Wäre der Hammer.
Aber es kommt sie zu langsam.
Ja. Aber es liegt eben auch am Besucher des Festivals. Nicht nur muss man Bock drauf haben, sondern man muss es auch umsetzen. Und da gehört natürlich einfach auch der Wille dazu. Und viele wollen halt einfach nicht.
Ja, da viele werden halt nicht bestraft. Wenn ich nicht bestraft werde, dann kann ich ja machen, was ich will. Es ist wie zu Hause damals bei Mutti leben in meinem Zimmer. Mein Zimmer war mein Reich, dann muss ich eben nichts machen. Und Festival ist ja auch so ein Ding. Man ist so anonym. Wieso sollte ich dann meine Couch, die ich mitgebracht habe, die ja so cool war, wieso sollte ich die wieder mitnehmen? Und da muss sich einfach viel ändern. Da muss eigentlich auch das Zelt nebenan sagen, hey, nimm deine Couch wieder mit, das ist irgendwie gar nicht cool. Mhm. Oder man versteigert die Couch am Schluss. Es gibt irgendwie eigentlich total coole Ideen.
Man müsste es nur machen.
Man müsste es nur machen.
Genau.
Sehr schön. Wie kamst du denn generell überhaupt zu dem Lifestyle Zero Waste?
Das ist jetzt bei mir einige Jahre her. Also ich bin damals eben bei meinen Eltern ausgezogen mit 18 und war da in meiner Butze. Und dann auf einmal muss man sich um sowas wie zum Wertstoffhof fahren, selber kümmern. Erschreckende Erkenntnis. Nee, also wir haben bei meinen Eltern immer schon recht bewusst letztendlich gelebt und haben unseren Müll getrennt, was für mich ganz normal war. Wir sind in einer Generation groß geworden, wo Mülltrennen selbstverständlich ist hier in Deutschland.
Wo ich sagen muss, ich war schockiert, dass es hier keinen gelben Sack gibt.
Ja, hier in München nicht. Dafür gibt's die Container da hinten. Da muss man dann halt hin. Ja, das duale System ist ein bisschen anders. Ist ja überall ein bisschen anders. Deswegen blickt man da ja auch nicht so richtig durch. Aber gut, anderes Thema. Bei mir war es damals so, ich habe in Fürstenfeldbruck gewohnt und da gibt's eben den großen Wertstoffhof und diese kleinen Containerhöfe. Da gibt's allerdings nur Plastik beim großen Wertstoffhof und bei den kleinen Glas, Metall und Papier.
Okay.
Das heißt, am Bolzplatz nebenan war halt Plastik nicht wegzubringen, war aber das, was ich am meisten hatte. Und dann alles irgendwie ohne Auto, 10 Kilometer weit weg zum nächsten Wertstoffhof zu fahren, heißt Zeug in Rucksack rüberradeln einmal die Woche.
Ja, und öfters vielleicht
so,
sogar.
So, habe ich keinen Bock. Also da war ich auch einfach zu faul und bring's in meinen Alltag nicht unter. Und dann auch noch zu den bestimmten Öffnungszeiten des Wertstoffhofes, so mit Studium, Arbeit parallel, um sich das Studium zu finanzieren, so das wird nichts mit dem Entsorgen.
Nee, hab nicht hin.
Und ich habe es dann aber nicht übers Herz gebracht, es in den Restmüllsack zu stopfen. Es war nicht richtig. Ich bin von klein auf, trenn deinen Müll. Mhm. Das mache ich auch weiterhin. Und dann war für mich einfach die Konsequenz, wenn ich so faul bin, dass ich das nicht machen will, dann darf ich es von vornherein nicht einkaufen. Ja, und dann probier mal plastikfrei einkaufen zu gehen im gängigen Supermarkt.
Das ist, glaube ich, richtig, richtig schwierig.
Das war ernüchternd. Klar, es gibt Optionen wie zum Beispiel Milch in der Glasflasche, es gibt Joghurt im Glas und es ist ein Pfandsystem, also ja, Kreislauf. Aber dann willst du irgendwie regionale Kartoffeln kaufen, dann gibt es sie schon mal nicht regional und schon gar nicht in Papier oder überhaupt lose. Da hat sich seitdem sehr viel getan. Also ich bin 2010, wie gesagt, ausgezogen. Jetzt, 9 Jahre später, sehe ich eine enorme Veränderung.
Und wenn ich jetzt an den klassischen Supermarkt denke, dann tue ich mir immer noch total schwer.
Ja, also Discounter oder sowas, da ist natürlich
kannst
schwierig.
Kannst du eigentlich vergessen.
Ja.
Und also klar gibt es jetzt mal einen Apfel einzeln, aber allein schon, wenn ich anfange, ich dachte es mir jetzt gestern wieder, ich esse halt jeden Morgen mein Obst mit Joghurt und ich habe quasi diesen riesigen Joghurtbecher und ich fabriziere total viel Müll damit. Und ich dachte mir dann auch, was mache ich? Okay, gehe ich jetzt mal in den Unverpacktladen, lass es mir da abfüllen. Muss natürlich, dann liegt halt nicht auf dem Weg zur Arbeit.
Mhm.
Aber ich muss jetzt auf jeden Fall eine Lösung finden, weil es ist schockierend, wie viel Müll ich wegbringe. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen aufs Festival, was fällt dir am schwersten auf einem Festival umzusetzen?
Das Schwerste umzusetzen ist oft eben nicht nur der Müll, sondern eben auch das Verständnis. Denn wenn man da ankommt mit seinem Edelstahlbecher, dann habe ich keinen Bock zu diskutieren. So, ich habe keinen Bock, als der Weirdo dazustehen, der dann irgendwie rüberkommt wie der Kampfveganer und alles mies redet, was der Veranstalter da eventuell so auf die Beine gestellt hat. Nein, also ich komme da hin, ich will da meinen Spaß haben, habe ich auch. Aber was eben sehr schwierig ist, sind dann doch die Blicke oder einfach auf die Kritik, die man bekommt. So, boah, jetzt nerv mich nicht mit deinem Couscous. So, es ist einfach lästig.
Und ich verstehe es auch gar nicht, weil zum einen Couscous ist in momentan, Couscous schmeckt total lecker und mit deinem Becher, da muss ich immer an den Flachmann denken, den hatte auch jeder dabei und das fand jeder total fancy, wenn man den mitnehmen darf.
So, und dann habe ich halt meinen geilen gekühlten Wein in meinem Edelstahlkanister.
Also eigentlich geil.
Und da gucken sie dann alle. Oder dann gibt's halt ausnahmsweise auch mal Bananen, was so für mich, Alltag kaufe ich das halt nicht, weil es ist halt, wächst halt nicht im Garten. Aber dann gibt's halt auch mal Banane vom Grill mit Schokoriegeln drin, so mega geil. Und die anderen stehen da und fressen Dosenravioli, also Edge-Badge.
Eigentlich sind sie neidisch.
Eigentlich sind sie neidisch. Nee, also sowas ist dann natürlich schon blöd, wenn man einfach an Grenzen stößt. Oder wenn man halt einfach eine Wasserflasche mit reinnehmen will, dann nehme ich eh schon eine Plastikflasche, mit die nicht zu Bruch gehen kann und so. Ich gehe da ja drauf ein, ist ja klar. Ich will ja auch Teil davon sein und will da meinen Spaß haben. Aber dann diskutiere ich darum, weil ich meine Wasserflasche wieder aufgefüllt haben will mit Leitungswasser. Hey, du sollst hier konsumieren. So, nein. So, ich kann auch mal nur Wasser trinken.
Ich meine, das machen wir zum Teil, wenn wir Kaffee trinken gehen, bestellen wir ein Leitungswasser.
Natürlich.
Also das macht überhaupt keinen Sinn.
Und das ist dann schon ein bisschen lästig, wenn einfach die Infrastruktur auf einem Festival einfach in dem Punkt nicht durchgedacht ist. Also genauso bin ich auch froh, wenn ich vom Dixie komme, mir vielleicht eben auch mit der Wasserflasche kurz über die Hände zu gehen, fürs gute Gefühl wenigstens.
Wie gesagt, also, ich hasse Dixie-Klos.
Ja, also sowas ist da schon eine Grenze irgendwie, wenn man nicht mal seine eigene Wasserflasche mitnehmen kann oder darum diskutieren muss wegen einem Apfel und sowas. Also das ist einfach lästig. Eine andere Grenze, die an die man immer wieder stößt, ist, wenn man zum Beispiel einfach ein bisschen lärmempfindlich ist oder da irgendwie Oropax tragen will oder sowas. Da war es lange so, ein blödes Einwegprodukt finde ich eigentlich nicht so geil. Dann die aus Wachs finde ich nicht besonders angenehm im Ohr. Und da habe ich dann aber auch eine wiederverwendbare Lösung gefunden, letztendlich über Tontechniker, die ich kenne. Eben mit Ohrstöpseln, die man auch ganz normal reinigen kann, in einer kleinen Box aufbewahren kann, die fürs Ohr super sind. Die dämpfen den Schall, die blocken nicht alles aus. Ist gerade vor der Bühne mega geil, halt zwar einen Dämpfer drin zu haben, aber trotzdem die Frequenzen alle geil zu hören. Also man findet auch bei diesen Sackgassen, die jahrelang welche waren, findet man auf einmal plötzlich Lösungen, wenn man mal mit anderen drüber spricht.
Vor allem im eigenen Freundeskreis.
Ja,
das finde ich so spannend. Sobald man sich gegenseitig austauscht, lernt man total viele Dinge und merkt eigentlich, okay, der hatte da ein Wissen, der hat sich vorher vielleicht nie gedacht, wieso könnte man diese Ohrenstöpsel da verwenden und auf einmal passt es zum Thema Nachhaltigkeit im Festival oder nachhaltig feiern gehen.
Ja. Also diese ganzen Sackgassen, die lassen sich letztendlich irgendwie alle lösen. Man muss halt ein bisschen Hirnschmalz reinstecken. Vorab,
man muss sich, redet mit euren Freunden und Freundinnen und tauscht euch aus. Macht am besten so eine, anstatt wie eine Tupper-Party, so eine Festival-Party vorher, wo man sich einfach nochmal austauscht und sagt, hey, ich nehme das Zelt mit, ich habe da den Tipp und dann geht man dann gemeinsam die Sache an.
So ist es. Also ich habe deswegen eben auch, weil ich immer wieder gefragt werde, die Fragen so gebündelt, so 10 Kapitel gemacht und so hier 10 Punkte Festivalratgeber im Pappen auf den Block gehauen, teile ich natürlich auch vor der Festivalsaison immer wieder den Beitrag. Genauso wie eine Festivalpackliste. So, ich plane und schreibe gerne Listen, die ich abhaken kann, fühlt sich gut an. So, und das habe ich dann auch irgendwann einfach geteilt, weil ich sehe, andere stehen auf dem Festival und wundern sich, dass sie keine dichten Schuhe dabei haben. So.
Pech gehabt, würde ich mal sagen.
Trottel. Und dann kaufen sich halt irgendwie diese billig 8-Euro Gummistiefel, die natürlich nichts taugen und ärgern sich. Ja, aber das kann man ja echt vorher dran denken. Und andere Hacks und Kniffe, sowas teile ich dann eben auf dem Blog, weil diese Fragen einfach kommen und weil ich finde, man muss dieses Wissen irgendwie auch teilen. Und immer wieder, wenn ein neuer Kniff dazukommt, dann kommt er dazu. Dann wird die Liste ergänzt.
Und das ist auch super cool, weil ich glaube, also Festival ist ja momentan auch ein Hype. Und es gibt viele, die sind einfach zum ersten Mal auf dem Festival. Das heißt, die kaufen sich dann eben den Einwegbecher oder einmal dieses Paar Schuhe. Aber Menschen, die eigentlich immer wieder auf Festivals gehen, die haben eigentlich schon eine Grundausstattung,
die
sie immer wieder nutzen
können. Ja, alle, die gerne campen gehen. Also es ist vieles, was da auf meiner Packliste steht, ist genauso gültig auch für jemanden, der einen Campingausflug macht.
Genau.
Also macht eigentlich keinen Unterschied. Vieles eignet sich eben auch für Kinder, was ja sonst auf dem Festival meistens nicht der Fall ist. Aber warum auch nicht? Also auch da Kindergeburtstag, irgendwie draußen, da stößt du dann auch vielleicht schon an deine Grenzen und stellst irgendwie die Pappteller auf. Ja, ist doch blöd.
Und was machst du eigentlich, wenn es regnet?
Ja, dann habe ich natürlich eine Plastikjacke an. Also ich habe natürlich eine Regenjacke, die aber auch gepflegt wird und repariert wird, wo es nur geht, wenn irgendwas kaputt ist. Und auch da schaue ich, dass es möglichst lange hält. Aber ja, war ein Ding, was ich irgendwo 2011, glaube ich, gekauft habe, habe ich immer noch. Funktioniert einwandfrei, alles ist dicht.
Aber die richtig gut, die halten auch lange.
Die halten auch, ja. Man muss halt einmal in gescheite Qualität investieren und dann hat man auch einfach lang was davon.
Genau. Und man wird auch nicht nass. Muss ich auch oft sagen, die Billigteile, man wird schon eher mal nass.
Es suppt doch irgendwo immer durch.
Genau.
Ja, gescheite Schuhe auf dem Festival, super wichtig. sowieso auch immer noch mal ein extra Paar Socken dabei haben, weil es einfach doch irgendwie nass wird oder man steigt in irgendwas rein, weil irgendwer im Zelt irgendwas umgeschmissen hat. Also klar, man muss einfach ein bisschen mehr packen als sonst vielleicht, weil man schneller dreckig wird oder man scheißt halt drauf und läuft dann mit dem Fleck auf der Jeans rum. So ist Festival, passt schon. Aber ja, trocken bleiben, warm bleiben ist super wichtig und lieber auch im Sommer noch eine Mütze mitnehmen, als dann irgendwie zu frieren.
Um krank zu werden.
Ganz klar.
Und auszufallen, was super blöd wäre.
Krank auf dem Festival, super
ist nicht
blöd.
Geil. Oder merkt man erst danach, weil man so viel Alkoholinfos hat, je nachdem. Cool. Dann hoffe ich, wir können die ganzen Tipps jetzt anwenden, wenn es jetzt losgeht. Ich hätte jetzt noch zwei Fragen an dich und einen Satz, den du bitte vervollständigen sollst. Und zwar wäre die erste Frage, ob es in den letzten 6 Monaten irgendeinen nachhaltigen grünen Einkauf gab, der dich super positiv beeinflusst hat?
Also in den letzten 6 Monaten nicht, sondern eher ein paar Jahre her, aber das war die Menstruationstasse. Die möchte ich nicht mehr missen.
Die habe ich auch.
Ja, die müssten noch viel mehr nehmen. Also ich bin total beeindruckt, wie viel Freiheit letztendlich die Menstruationstasse einer Frau schenken kann, wie viel Selbstbestimmtheit man sich zurückholen kann.
Und wie viel Müll man spart.
Ja, und wie viel Müll man spart. Klar, ist jetzt auch Podcast-Thema, Müll sparen.
Ja, aber es ist wirklich so, es ist schockierend, wie viel man spart und wie viel flexibler man im Endeffekt ist.
Absolut.
Man muss nicht losrennen in den Supermarkt und denken, ach, ich brauche jetzt mal wieder.
Ja, man kann.
Man ist einfach zu Hause.
Man kann in Ruhe niesen, man kann in Ruhe husten, man kann schwimmen gehen, man kann reiten, man kann Yoga machen, Kopfstand, alles kein Problem mit dem Ding.
Guter Tipp. Und wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, eine riesige Werbetafel irgendwo zu platzieren, welche Message würdest du spreaden?
Also die riesige Werbetafel, erstmals, welchem Material ist die denn?
Wird
die
da müsste ich jetzt nochmal kurz drüber nachdenken.
So, also wenn schon Werbetafel, dann würde ich natürlich egoistisch, wie ich sein kann, auf meinen Blog verweisen, wo es einfach diese Tipps gibt und wo ich mir Mühe gebe, eben auf Deutsch da für eine deutsche oder deutschsprachige Community was zu bieten. Was ich damals gefunden habe, war eben sehr viel auf Englisch, wo ich mir dann in Rezepten schon denke, welche Mengen, Cup, bla, keine Ahnung, und dann Produkt auf Englisch erstmal übersetzen müssen, ist ja kein Problem, man spricht es ja irgendwie, aber ich wollte es einfach nahbar machen und zeigen, dass es im Alltag geht und dann würde ich da natürlich drauf hinweisen, gerade auch für meine Vorträge und Workshops, für die ich eben gerne auch zur Verfügung stehe und gebucht werde in ganz Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Oder so für Interviews, dass wir uns über Social Media getroffen haben, das war ja ein totaler Zufall und total schöne Bereicherung. Also ja, wenn, dann würde ich wahrscheinlich darauf hinweisen, um einfach zu sagen, hey, das ist quasi ein Produkt, da stehe ich dahinter, das ist handgemacht von mir selber, die Expertise habe ich, ich komme gerne in deine Firma, ich mache eine Mitarbeiterschulung, ich komme an die Schulen, ich rede mit den Grundschülern, wir machen gemeinsam was, ich zeige euch, es geht ganz einfach, man muss es nur machen, Hemmschwelle abbauen und ja, warum nicht eine große Werbeanzeige mit auf die Hand.blog und ich stelle mich hin und grinse auf dem Bild.
Super coole Idee, super cool. Nein, dann finde ich auch, da sprichst du wirklich einen wahren Punkt an. Ich habe mich damals angefangen zu informieren vor 3-4 Jahren auf YouTube bezüglich Haartutorials. So, ich habe jetzt krauses Haar, das heißt, die ganzen Influencer, die da tätig sind, waren eigentlich aus den Staaten. Das heißt, die haben Produkte genannt, die ich hier gar nicht finden konnte. So, jetzt kam es nach und nach, jetzt gibt es ein paar Deutsche. Es ist immer noch schwierig, die Produkte zu finden, die so für unser Haar perfekt sind. Das ist eine totale Marktlücke. Und deswegen kam ich dann dazu, dass ich gesagt habe, okay, ich mache meine Dinge selber, weil es funktioniert manchmal einfach nicht. Aber deswegen finde ich es einen guten Punkt, weil man muss auch einfach zeigen, hey, es gibt hier auch Vorbilder, die es total cool leben und die euch zeigen können, wie es einfach geht und wie man es einfach in den Alltag integrieren kann.
Genau, man muss einfach nur anfangen und ich bin wirklich sehr froh darüber, dass Freunde eben damals so neugierig gefragt haben, weil ich habe das ja für mich gemacht. Ich habe nicht angesagt, ich will jetzt die Welt retten, ich vermeide jetzt Müll, sondern eben so aus dem Alltag heraus, aus dem Bauchgefühl heraus zu sagen, hey, es passt so irgendwie nicht. Und man kann nicht immer warten, dass jemand was macht. Also ich bin selber auch ja ein Jemand und ich mache jetzt halt mal. Und so ging das Schritt für Schritt. Das Zero Waste ist ein Prozess, das ist für mich kein Ziel, wo ich sage, da arbeite ich hin, sondern klar arbeite ich dahin, weniger zu konsumieren, weniger zu besitzen, weniger zu vermüllen, so klar, aber es ist letztendlich ein Prozess und jeder kleine Schritt ist schon mal ein bisschen was und das große Ganze zählt und es müssen möglichst viele kleine Schritte machen um da eben letztendlich im Großen und Ganzen was zu verändern. Und global ist diese Zero-Waste-Community oder die Nachhaltigkeits-Community unfassbar stark. Was wir schon erreicht haben in den letzten Jahren, das ist Hammer. Und wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Und jetzt muss man da diesen Weg eben nicht nur weiter einschlagen und noch konsequenter denken und um die Ecke denken. Es braucht die kreativen Querdenker, die da einfach Dinge mal anders machen.
Und ich glaube, man muss auch zeigen, dass es nicht heißt, wenn ich Zero Waste leben möchte, dass es sofort von einem auf den nächsten Tag sein muss und dass ich sofort alles verbannen muss, sondern ich kann jetzt erstmal anfangen und schauen, hey, wo spare ich in meinem Alltag ein bisschen mehr Plastik ein? Sei es jetzt beim Einkaufen oder sei es beim Online-Bestellen, wie auch immer, dann bestelle ich halt nicht mehr online. Oder wenn ich bestelle, dann mache ich eine Sammelbestellung alle 2 Monate oder tue mich mit Freunden zusammen, also je nachdem.
Ja. Also für einen Einsteiger ist einer meiner Tipps, den ich auch gerne in Schulen oder auch in Vorträgen gebe, ist, lass erstmal alles, wie es ist. Klingt erstmal komisch.
Schmeiß jetzt nicht alles weg.
Ja, weil die Leute erwarten sich, okay, jetzt kommt da die Expertin und die sagt uns jetzt, wie es geht. So, Punkt 1, bitteschön, Bühne ist frei. Ja, und dann stelle ich mich hin und sage, nee, lass einfach mal. Lass alles, wie es ist, aber einen Monat lang sammel all deinen Müll, der anfällt. Unterwegs, zu Hause, in der Arbeit, wo auch immer. Pack's ein, hab einen Jutebeutel dabei, schmeiß dein Zeug rein, alles, was am Tag entsteht, und lager das bei dir zu Hause. Einen Monat lang.
Ich glaube, so viel Platz haben ganz viele Menschen gar nicht.
Da wird schon kritisch. Aber die wenigsten wissen ja, wie viel überhaupt anfällt. Weil wer von uns wiegt schon seinen Müll? So, das mache ich einmal im Jahr, wenn ich halt vielleicht doch mal Plastik wegbringe, einfach aus Neugierde zu sehen, wie viel ist es. Und es ist halt nicht mal ein halbes Kilo. So, und dann bin ich halt neugierig. Und es ist ja irgendwo auch eine Rechtfertigung letztendlich für mich zu sehen, okay, es funktioniert. Dann laufe ich, wie du sagst, zum Container und der ist dann voll. Toll. Ja, aber eben zu sagen, okay, ich heb das mal auf. Und ich gucke einfach mal. Und ich konsumiere ganz normal wie bisher. Was fällt denn an? So, wenn ich dann am Ende des Monats sehe, hey, hier lauter Tetrapack und hey, es wird vielleicht aber auch anders gehen. Ja, wieso nicht das zuerst tackeln? Oder man stellt fest, okay, das und das und das habe ich einfach nur gekauft, aber habe es eigentlich nicht wirklich gebraucht. Oder ja, jetzt ist das Lebensmittel verdorben, ich habe schlecht geplant. So, was kann ich denn in meinem Alltag dann ändern? Weil wenn man es dann visualisiert hat und auf dem Berg irgendwie lauter Werbepost aus dem Briefkasten hat, so hey, klebe ein Schild auf, bitte keine Werbung, nur Post mit meiner Adresse drauf, ich will Müll vermeiden. Ja, bumm, dann ist das schon mal erledigt. Bestell die ganzen Newsletter ab, also nicht nur digital, sondern eben auch die, die du per Post kriegst, dann ist das schon mal weniger. Eben Online-Bestellungen, braucht es wirklich? Überleg einfach, brauche ich das Produkt jetzt sofort? Wenn ja, kann ich nicht auch in den Laden nebenan gehen? Wenn ich es vielleicht nicht sofort brauche, kann ich es vielleicht Secondhand finden, da spare ich mir auch wieder Geld. So, also, und wenn man letztendlich feststellt, nach einer Woche oder zwei, so, ich habe es eigentlich gar nicht vermisst, dann brauchst du gar nicht kaufen. Und da ist dieser Gedanke dann letztendlich in der Konsequenz, lebt man wiederum günstiger. Aber eben mit diesem Müllberg, man kann ja einen Monat draus machen, man kann eine Woche draus machen, egal. Aber einfach mal so konsumieren wie bisher, gucken, was so anfällt und sagen, okay, und was davon will ich jetzt ganz konkret ändern? Und dann einfach mal machen. Dann informieren, dann kommen so Blogger wie ich ins Spiel, die vielleicht ihr Wissen weitergeben wollen, Bücher in der Bibliothek. So, die Tipps sind da, man muss sie aber nur finden. Und wenn man dann vor seinem Computer sitzt und sagt, okay, Zero Waste, voll anstrengend, ich lasse es. Aber wenn man dann sieht, okay, ich brauche eine Lösung für genau dieses eine Produkt, dann kann ich ja einen sehr präzisen Suchbegriff wiederum eingeben.
Ich finde, Instagram
landet man
ist dafür
da.
Auch super cool.
Die Hashtags sind super, die machen total präzise letztendlich ein Wissen auf, an das man vorher vielleicht gar nicht gedacht hat. Von einem Hashtag kommt man zum nächsten. Und da gibt es sehr, sehr viel. Man stößt immer wieder mal an Grenzen, aber man darf sich davon nicht entmutigen lassen. Weil es ist eben ein Prozess und es ist nicht ein Ziel und es ist kein Extrem, das man leben muss, aber es tut eben auch gut, einfach Dinge mal anders zu machen und zu gucken, ob es eben mit den Werten übereinstimmt. Und wenn man daran Spaß hat, dann ist es doch das Schönste, was man letztendlich daraus wieder zurückbekommen kann. Und Nachhaltigkeit macht Spaß, denn es ist super wichtig.
Ich würde sagen, damit hast du auch den letzten Satz schon vervollständigt. Ich wollte dich gerade fragen, Nachhaltigkeit ist?
Also letztendlich eine Planung und gelebte Umsetzung von einer enkelwürdigen Zukunft.
Das ist schön.
Also ich möchte ja hier irgendwo auch bestenfalls weniger hinterlassen, als ich hier angemüllt habe. Wird nicht passieren, weil klar, man lebt irgendwie in unserer Gesellschaft, die halt so ist. Wir sind noch keine zirkuläre Gesellschaft. Wir sind halt noch irgendwie so zwischen Linear- und Recycling-Ebene. Tut sich ja was, aber bestenfalls möchte ich so nachhaltig leben, dass eine enkelwürdige Zukunft möglich ist, dass dieser Planet nicht ausgebeutet wird, dass hier die Bienen überleben, die ganzen Wildtierarten, die noch gar nicht entdeckt sind, dass all das möglich ist und dass eben hier alles schön in Harmonie, Friede, Freude, Eierkuchen, bestenfalls. Und Nachhaltigkeit ist letztendlich eine Umsetzung genau von dieser empathischen Lebensweise zu sagen, hey, es muss für alle passen und das auch noch in ein paar Jahren.
Halt, stopp, noch nicht ausschalten. Wenn ihr Lust habt, noch auf mehr Insights wie Bilder oder Fakten, dann schaut doch einfach mal auf Instagram vorbei. Ihr findet den Instagram-Account unter greenvibes, klein und zusammengeschrieben, .podcast. Abonniert mich und schaltet nächsten Donnerstag wieder ein, um mehr Green Vibes in euer Leben zu bekommen.